Der Wohlstandsbildner-Podcast mit diesen brandneuen Themen direkt vom Puls dieser spannungsgeladenen Zeit abgenommen. Potsdonner, die EZB öffnet ihr Liquiditätsnetz und positioniert den Euro strategisch neu im globalen Währungsgefüge. Welche Auswirkungen hat das auf uns? Dann geht es um einen niederländischen Vorstoß, der auch ein Deutscher werden könnte, zur Besteuerung von Gewinnen als tödlichen Eingriff in den Zinseszinseffekt. Und wir schauen uns die Landtagswahl in Baden-Württemberg an und die Wahl eines neuen EZB-Präsidenten. Diesen Podcast möchte ich in 5 Betrachtungen zum Zeitgeschehen aufteilen. Legen wir los mit Betrachtung Nummer 1. Der Iran vor seiner eigenen Wiedergeburt, was das für uns bedeuten könnte. Ja, ich wünschte, ich müsste nicht schon wieder einen Krieg an die erste Stelle des aktuellen Zeitgeschehens setzen, doch dazu brennt und bombt es im Iran und drumherum viel zu laut und es betrifft uns auch zu sehr. Das menschliche Leid und die vielen Toten sind die eine Seite, die sehen wir stündlich, befeuert durch die Medien, doch es gibt noch eine andere, auf die zu schauen auch wichtig ist. Es ist die Chance auf die Niederlegung der Erzfeindschaft zweier Länder und Befreiung eines 90-Millionen-Volkes mit einer kaum vorstellbaren Belebung von Menschen, von Geistes- und von Handelsströmen. Ja, vielleicht ist es noch naiv, davon zu träumen, doch jedes Stückchen mehr Freiheit und Macht, die den Bürgern im Iran gegeben wird, beziehungsweise die sie sich hoffentlich nehmen können, ermutigt ein bisschen mehr dazu. Man kann schließlich nicht über die Geschichte der Menschheit sprechen, ohne die Größe des Landes zu würdigen, das ja noch vor 1935 als Persien bezeichnet wurde. Lange bevor es Grenzen gab, wie wir sie jetzt kennen, war dort schon eine Kultur lebendig, die wie keine andere für Tiefe, für geistige Weite und, was mir besonders imponiert und gefällt, für Ästhetik steht. Man darf ja nicht vergessen, dass es Persien war, das eines der ersten Dokumente geschaffen hat, das Menschenrechte in den Vordergrund stellte. Ja, da ging es schon zu Frühzeiten um einen Regierungsstil, der Vielfalt respektierte, statt sie zu unterdrücken. Schwierige Vorstellung angesichts der letzten 45 Jahre, ich weiß. Ja, und noch schwieriger ist es zu akzeptieren, dass es maßgeblich die USA 1953 mit einem Putsch waren, die das damals weitgehend freiheitlich ausgerichtete Land zu dem machten, wie wir es jetzt kennen. Doch das soll jetzt nicht Thema des heutigen Gesprächs sein. Oder wir denken an das gewaltige poetische Schaffen, an diese prachtvolle, aber immer filigrane Architektur oder an die vielen wissenschaftlichen Durchbrüche in diesem Land, die zum Beispiel die medizinisch-therapeutischen Leitlinien über Jahrhunderte prägten. Ja, vor lauter religiös-ideologische Unterdrückung, für die das Land in unserer Wahrnehmung steht, vergessen da viele, dass wir es hier mit einer der ältesten und klügsten Hochkulturen der Menschheit zu tun haben, mit der ja vielleicht wahren Wiege unserer Zivilisation. Und viel von diesem Erbe lebt auch heute noch dort, nur konnte es sich in seiner intellektuellen Eleganz und Brillanz kaum entfalten. Und genau das ist meine Hoffnung, dass dieses Erbe nach dem Krieg wieder aufleben kann und dabei hilft, die Gegenwart und Zukunft eines großen Landes zu verschönern. Die Wirkungen einer solchen Belebung dürften nicht nur das Land selbst, sondern den gesamten Mittleren Osten und auch uns mit positiver Wucht treffen. Sagt doch der Top-Ökonom Felbermayr, der gerade im Gespräch ist, dem Rat der Wirtschaftsweisen anzugehören, dass ein befreiter Iran allein das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,5% anheben könnte. Ja, und wenn ich weiter den Investor in mir sprechen lasse, dann weiß ich, so eine Entwicklung würde Gewaltiges für die Wertschöpfung auf der ganzen Welt leisten. Das wäre wie ein großes Aufatmen der Märkte. Oder es wäre wie, wenn ein Viertel des ökonomischen Herzens, das die Welt mit Blut versorgt, plötzlich wieder zur Verfügung stünde. Und wer weiß, vielleicht hat das ja auch Auswirkungen bis nach Nordkorea, Afghanistan, Myanmar, Weißrussland, Sudan bis ins große China hinein. Ja, dass sich Repression, Umklammerung und Bevormundung immer mehr auflösen zugunsten von Gesellschaften, die sich freier entfalten können. Doch es ist ein langer Weg bis dahin und der wird gewiss anders aussehen als der, der in politischen Hinterzimmern geplant wird und wurde. Einem 9-Millionen-Volk mag man Vorgaben machen können, aber einem 90-Millionen-Volk nicht, sollte es sich von den brutalen Unterdrückermethoden der Mullahs befreien können. Damit es so kommt, zu dieser Befreiung müssen die Menschen dort viel riskieren, einschließlich das eigene Leben. Was wir aktuell riskieren, sind nur nach oben geschnellte Benzinpreise, Lieferkettenprobleme, noch mehr Inflation, noch mehr Insolvenzen von deutschen Firmen, noch stärkere rezessive Einflüsse auf unsere Wirtschaft, einfach eine weitere Phase große Unsicherheit für die gesamte Welt. Nur dem Dollar bekommt das Chaos wieder gut, weil er nun mal die Währung ist, in der Öl gehandelt wird und es dem Dollar immer gut geht, wenn alle Angst haben. Und für uns im Speziellen kommt dann noch dazu, was seit 6 Jahren nicht aufzuhören scheint. Ja, es hat auch auf uns wohlstandsbildende Auswirkungen. Schon wieder auf geplante Verkäufe von Großprojekten und Ausschüttungen. Menschenskind, bin ich froh, wenn ich diese gefühlte Dauerschleife einer Aussage endlich ändern kann. Doch regen wir uns nicht auf. Uns geht's doch eigentlich unvermindert gut. Für manche geht es ja ums eigene Leben, für andere um ihre Freiheit, für uns geht es um Ausschüttungen. Im Vergleich dazu bleibt doch Letzteres ein Luxusproblem. Betrachtung Nummer 2. Der niederländische Präzedenzfall oder Sabotage am Zinseszins. In den Niederlanden nimmt gerade ein Gesetz Form an, das das Potenzial hat, die Blaupause für Deutschland zu werden. Ab 2028 plant unser Nachbar, Kursgewinne zu besteuern, und zwar auch unrealisierte Gewinne. Was bedeutet das konkret? Der Staat wartet dann nicht mehr, bis seine Bürger ihre Aktien oder ETFs verkaufen und Gewinne mitnehmen. Nein, er hält schon die Hand auf, während ihr Vermögen noch arbeitet. Und damit besteuert der Staat mit schon allein unverschämten 36% den reinen Wertzuwachs im Depot, noch bevor die Anleger tatsächlich über ihr Geld verfügen. Das heißt, hier wird einer der maßgeblichen Antriebskolben im Motor der Wohlstandsbildung zerstört. Und das ist der Zinseszinseffekt oder wie wir es hier in der Wohlstandsbildnerstrategie sagen, der Gewinn-Gewinn-Effekt. Für Investoren und für alle, die sich da was jetzt aufbauen wollen, ist das ein Horrorszenario. Naja, und bei uns, für die SPD, für die Grünen und für die Linken, ist es ein Freudenfest, wenn sie sich das Modell der Niederländer abkupfern könnten. Dass es dann aber gerade die kleinen Sparer am meisten betrifft, die privat an der Börse ihre Altersversorgung verbessern wollen, scheint die Parteien da nicht so sehr zu interessieren. Denn wenn der Fiskus wie ein Vampir jedes Jahr Substanz absaugt, bevor diese Substanz erntefähige Früchte tragen kann, bricht jedes exponentielle, also auf Zeit ausgerichtete Wachstum in sich zusammen. Diverse deutsche Finanzpolitiker schielen bereits ganz gierig auf diesen Honigtopf von bei uns über 2,5 Billionen Euro in privaten Depots. Aber für Hüben wie drüben würde das bedeuten, wer jetzt noch auf konventionelle Papier- oder Aktienwerte setzt, der liefert sein Depot dem direkten Zugriff des Staates aus. Schon jetzt wird es ja einem Investor in Deutschland so schwer wie nur möglich gemacht, Vermögen aufzubauen. Mit Vorabpauschalen und Kapitalertragsteuern von über 26%, die auf Gewinn in ihrer Entstehung zuschlagen und nicht erst, wenn man den Gewinn verkonsumieren will. Wir rechnen das in der Investorenausbildung ja immer mal wieder eindrücklich durch und diese Rechnung ist bekanntlich auch der Grund, warum ich den Großteil meines Portfolios außerhalb von Europa aufbauen würde, wo es für Investoren weit angenehmer zugeht. Kommt es aber bei uns noch schlimmer, geht es nimmer schlimmer. Und Deutschland hat sich restlos disqualifiziert als Investitionsstandort. Mit jeder Wahl, wie sie morgen ja auch in Baden-Württemberg ansteht, und allen weiteren entscheiden wir ein bisschen mit, ob dieser Niedergang zusätzlich nach niederländischem Vorbild besiegelt wird oder vielleicht noch aufgehalten werden kann. Betrachtung Nummer 3. Der Euro-Befreiungsschlag oder das Ende der Dollar-Diktatur? Aber es gibt auch eine Nachricht, die womöglich positiv aufhorchen lässt. Die EZB, noch unter Christine Lagarde, hat dem US-Dollar den Fehdehandschuh hingeworfen. Oder freundlich ausgedrückt, sie verhilft Europa mit seiner größten Währung, dem Euro, zu mehr Bedeutung und Gewicht in der Welt, um die Abhängigkeiten von Dollarreserven zu reduzieren. Was genau ist denn da passiert? Christine Lagarde markierte auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2026 war das, einen historischen Wendepunkt in der europäischen Geldpolitik. Die EZB erweitert ihr globales Liquiditätssicherheitsnetz. Kernstück ist da das Programm EUREP, das steht für Euro System Repo Facility. Dieses Programm wurde ursprünglich als temporäre Krisenmaßnahme konzipiert. Ja, und nun wird daraus ein permanenter Mechanismus. Heißt, während der Zugang zu schneller Euro-Liquidität früher streng befristet, ja, und so auf wenige Partnerstaaten begrenzt war, steht dieser Rettungsschirm jetzt qualifizierten Zentralbanken weltweit, von Brasilien bis Japan, ständig zur Verfügung. Konkret bedeutet es, teilnehmende Notenbanken erhalten einen dauerhaften Kreditrahmen von bis zu 50 Milliarden Euro. Und gegen die Hinterlegung hochwertiger Sicherheiten, ja wie etwa erstklassiger Staatsanleihen, können sie so, also die Länder, ihre kurzfristigen Engpässe überbrücken. Für die Finanzwelt ist das ein Signal maximaler Stabilität, da die EZB den Euro damit faktisch als globale Ankerwährung gegen systemische Liquiditätsschocks positioniert. Damit stellt sich die EZB nun weltweit als Lender of Last Resort, also als ein Kreditgeber in letzter Instanz auf. Und das bedeutet, die EZB garantiert der Welt, dass Euro immer verfügbar sind, selbst wenn die privaten Märkte in Panik geraten. Und das ist ein geopolitisch enorm gewichtiger Schachzug. Bisher war nur die US-Notenbank, die Federal Reserve, der globale Sicherheitsanker. Indem die EZB nun die gleiche Sicherheit bietet, macht sie den Euro für Investoren und Staaten weltweit attraktiver. Ja, und damit auch unabhängiger vom US-Dollar. Oder anders ausgedrückt, die EZB hat den Euro zur Weltversicherung gemacht. Wer den Euro nutzt, der muss jetzt keine Angst mehr haben, im Krisenfall auf dem Trockenen zu sitzen. Und das stärkt natürlich das Vertrauen und den Wohlstand in Europa, weil der Euro weltweit zur unverzichtbaren Reservewährung aufsteigt. Und ab jetzt hoffentlich auch mehr Anteile als nur 20% an den globalen Reservewährungen einnimmt. Europa, meiner Meinung nach, fängt jetzt endlich an, den eigenen Standort zu stärken und dem Dollar eine echte, verlässliche Alternative gegenüberzustellen. Ja, auch hierfür darf man ja eigentlich Danke Donald sagen, der durch sein Verhalten zuverlässig das herbeiruft, was er garantiert nicht möchte. Ja, was bedeutet das jetzt für uns in Europa und Deutschland? Was könnte es uns als kleinen Investoren bringen? Hier einmal die Vermutung von 5 Vorteilen zum Überblick. Erstens, Währungsstabilität und ein Safe Haven Status. Bisher flüchtete das Kapital in Krisenzeiten fast ausschließlich in den Dollar, in den US-Dollar, was den Euro oft unter Druck setzte. Und wenn die EZB jetzt weltweit als Lender of Last Resort auftritt, dann heißt das für uns, unser Portfolio in Euro wertet gegenüber einem Korb aus anderen Währungen tendenziell auf oder bleibt zumindest auch stabiler. Das Risiko von Währungsverlusten bei europäischen Assets wird also sinken. Wir müssen nur aufpassen, die Vermögensanlagen, die wir schon in anderen Währungen wie dem Dollar haben, die halten wir dann natürlich auch in diesen Währungen, dann stört auch ein starker Euro nicht. Zweiter Vorteil, die Kapitalkosten für europäische Unternehmen gehen runter. Wenn der Euro weltweit mehr nachgefragt wird, dann steigt auch die Nachfrage nach Euroanleihen. Und diese höhere Nachfrage nach Staats- und Unternehmensanleihen führt bei gleichbleibendem Angebot zu sinkenden Zinsen. Und das heißt, europäische Unternehmen, vielleicht auch Privatleute im Nachgang, können sich günstiger refinanzieren. Und das kurbelt hoffentlich Investitionen an und erhöht die Gewinnmargen der Firmen, was ihnen sehr zu wünschen wäre. Drittens, Schutz vor der sogenannten importierten Inflation. Wir wissen es ja, wir kaufen einen Haufen Öl und Gas und viele Rohstoffe in Dollar. Das kriegen wir gerade jetzt zu spüren, dass wir viel davon kaufen müssen. Ein starker Euro wirkt jetzt wie ein Rabattgutschein für den gesamten Kontinent. Und das schafft wiederum Raum für eine moderatere Geldpolitik im Sinne vielleicht etwas niedrigerer Leitzinsen, die das Wirtschaftswachstum fördern, ohne die Kaufkraft mit einer zu hohen Inflation zu opfern. Ein vierter Vorteil, wir reduzieren das Trump-Risiko. Die Abhängigkeit vom amerikanischen Zahlungssystem SWIFT und der Federal Reserve Politik, die war ja bisher eine echte Achillesferse, hat Europa oft zu spüren bekommen. Geopolitisch war Europa viel zu wenig diversifiziert, vor allem auch wegen der kürzlich getroffenen, etwas arg einseitigen Entscheidungen einer Ursula von der Leyen auf irgendwelchen Golfclubs vom Donald Trump. Sollte der Euro jetzt eine autarke Weltversicherung bieten, werden europäische Unternehmen weniger anfällig für US-Sanktionen oder anderweitige protektionistische Willkür eines Potentaten im Weißen Haus. Und fünfter Vorteil, Aufwertung europäischer Immobilien und Sachwerte. Sollte der Euro für viele Länder mit guter Bonität tatsächlich wie eine gute Geldversicherung erscheinen, dann fließt mehr ausländisches Geld nach Europa. Wohlgemerkt, ohne dass uns wertvolle Firmen und Wertschöpfungen weggekauft werden, wie es China jahrelang ungehindert und ungeniert machen konnte. Für Investoren weltweit bedeutet das, dass nicht nur Aktien, sondern auch hochwertige Immobilienstandorte in der Eurozone attraktiver werden. Und das schafft Wertsteigerungen bei Sachwerten insgesamt durch den erhöhten globalen Nachfragedruck. Ja, natürlich müssen wir jetzt abwarten, bis sich die geopolitischen Spannungen mit dem Iran- und Ukraine-Krieg abgebaut haben und wie dann in ruhigerem Fahrwasser die Länder auf das Angebot der EZB reagieren. Sollte es angenommen werden, dann werden wir einige dieser fünf Vorteile sehen. Ja, und das ist der Grund, warum auch für mich wieder einzelne Investitionen auf europäischem Boden interessanter geworden sind. Etwa mit Club-Deals, Kurzinvestitionen in Entwicklungsimmobilien, wie wir im Moment ja eine sogar in Deutschland haben, oder mit längerfristigen Wertschöpfungen, wie ich mir eine hoffentlich demnächst in Portugal anschauen will, wo es natürlich Agrikultur geht. Ein Freund und Wohlstandsbildner fragte mich dazu vor 4 Tagen allerdings, echt in Europa investieren und das trotz Vermögensregister, AMLA und die ganzen Überwachungsmethoden, die uns da zugemutet werden. Ja klar ist das ein Einwand, aber als Europäer bleibe ich da einfach pragmatisch und positiv, auch wenn ich die in früheren Podcasts ausführlich besprochenen Methoden fatal finde. Ich sag mir einfach, wer nichts zu verbergen hat und brav seine Steuern zahlt, hat mit der jetzigen Entscheidung der EZB sogar eine zusätzliche Investitionssicherheit gewonnen. Die vielen Milliarden von ausländischem Investitionskapital werden von Rechtssicherheit ausgehen. Und die dürfen nicht zur Finanzierung von EU-Lücken im Haushalt enteignet werden. Würde das passieren, wäre das ökonomischer Selbstmord eines ganzen Kontinents. Wir haben ja gesehen, und das war für alle Investoren ein starkes Zeichen, sogar vor der Enteignung russischen Vermögens in Belgien wurde zurückgeschreckt, um genau dieses ausländische Kapital nicht zu verschrecken. Und deshalb fühle ich mich da eigentlich ganz gut und sicher und schaue mir wieder verstärkt interessante Investitionsmöglichkeiten in der europäischen Heimat an. Sollte ich fündig werden, ja klar, lasse ich es euch wissen. Betrachtung Nummer 4. Wirtschaft vor Ideologie, ein schwäbischer Wahlaufruf mit klarer Priorität. Dieser Podcast erscheint am Samstag, dem 7. März. Dann kann ich als gebürtiger Schwabe den morgigen Tag der baden-württembergischen Landtagswahl natürlich nicht unerwähnt lassen. Schließlich gibt es auch einen Haufen Wohlstandsbildner, die zu dieser Wahl aufgerufen sind. Es ist die erste Wahl im Jahr, sie ist in wirtschaftlicher Hinsicht für ganz Deutschland wichtig und womöglich richtungsweisend. Zur Bundestagswahl Anfang 2025 habe ich mich ja schon klar positioniert und an dieser Position hat sich bis heute nichts verändert. Im Gegenteil, mir erscheint wichtiger denn je, nicht nach der eigenen Befindlichkeit, Gesinnung oder nach Sympathien für jemanden zu wählen, sondern Pragmatismus in den Vordergrund zu stellen, Realpolitik und die Zukunft des Landes. Ich lebe also das, wovon Politiker immer reden, aber dann doch das Gegenteil davon entscheiden. Ich sehe mich nicht als Parteiwähler und mache daher auch keine Werbung für Parteien, was mir übrigens ohnehin schwerfallen würde. Es gibt ganz klar Parteien, von denen würde ich mich distanzieren, aber es gibt keine einzige Partei, zu der ich mich jetzt besonders hingezogen fühlen würde. Ich finde diesen Parteiklüngel, Parteizwänge und die Rivalität zwischen den Parteien schon immer so befremdlich und nicht selten zum Fremdschämen. Und das bezieht sich auch auf 90% des Politikerpersonals, aber ich habe jetzt auf die Schnelle auch kein besseres System, also versuche ich mich mit dem zurechtzufinden, das wir jetzt eben haben. Nein, Ich sehe mich als Inhaltswähler. Es ist genau wie im Fußball. Ich werde nie der Fan irgendeines Clubs sein. Ich feiere keine Vereine. Ich bejubele gelungene Spielzüge und fein herausgespielte Tore. Völlig egal, welche Mannschaft dafür verantwortlich ist. Ich habe es ja schon mal erwähnt hier in der Reihe. In der Münchner Arena bei einem Bayern-Spiel wurde ich von den Bayern-Fans deshalb schwer angefeindet, als ich für die Mainzer geklatscht habe. Also mich mit einem Verein identifizieren zu müssen, um mich besser, ganzer oder erfolgreicher zu fühlen, das ist mir völlig fremd, das verstehe ich einfach nicht. Ich liebe Sport, ich liebe virtuose Spielübersicht, taktische Einstellungen, das bessere Abwehrkonzept, die feinere Ballführungstechnik, überlegenes Passspiel, solche Sachen, aber bitte doch keine Mannschaft. Und genauso würde ich auch gern die Politik lieben, wenn dort virtuos und taktisch klug gespielt werden würde. Aber das ist weit und breit nicht zu sehen. Wir sind zwar nicht so tief gefallen im Umgang miteinander wie die Amerikaner mit ihren Politikern, aber wenn eine Grüne meint, mit Schmutzkampagnen einen der Kandidaten, in dem Fall Manuel Hagel, beschädigen zu müssen, ja, dann ist das für mich ein Foulspiel und sollte auf das Konto der Grünen einzahlen. Also ja, ich sehe in unserer politischen Landschaft so viel, das mir nicht gefällt, und ich sehe auch kein Programm, dem ich als Programm oder Inhaltswähler als wenigstens zu 70% zustimmen könnte. 100% Zustimmung gibt es nicht, dafür sind wir alle zu verschieden, aber 70% scheint mir jetzt nicht zu vermessen für einen gesunden Menschenverstand. Ja, und da ich sowas nicht finde, reduziere ich meine Ansprüche eben auf das absolute Minimum, auf den Kern vom Kern, auf den sinnstiftenden Gedanken, der nicht nur Baden-Württemberg, sondern dem ganzen Land guttun würde, um uns aus dieser zähen Rezessionsphase herauszubringen. Und dieser Gedanke reduziert sich mittlerweile auf eine einzige Vokabel. Wirtschaft. Großes Thema in Schwaben, mit den vielen Firmen, die aufgeben müssen oder unter Druck stehen, keine Frage. Und genauso großes Thema für ganz Deutschland. Ich habe schon in diversen Podcasts jetzt gesagt und ich sehe mich auch immer mehr bestätigt, alles, was unsere Wirtschaft voranbringt, entlastet, fördert oder konkurrenzfähiger macht, ist der erste Dominostein, der fallen muss, um jedwede Kette von wünschenswerten Dingen zu aktivieren. Im Umkehrschluss bedeutet es, wenn Parteiprogramme Dinge für heilig erklären, die unsere Wirtschaft ganz offensichtlich schaden, dann sind sie für mich derzeit unwählbar. Na nun, dann bleibt eben wenig bis eigentlich gar nichts übrig. Meine Briefwahl habe ich trotzdem erledigt, denn nicht wählen heißt ja auch, dass die Falschen zu viele Stimmen bekommen. Außerdem will ich den Wahltag nicht in Deutschland verbringen, sondern mit dem Flugzeug in den Bergen Österreichs, wenn das Wetter morgen am Sonntag mitmacht. Also rufe ich allen meinen Landsleuten im engeren Sinne zu, also allen Schwaben, geht wählen und wählt bitte das kleinste Übel, das die Chance hat, wenigstens wirtschaftlich etwas nach vorne zu bringen. Lasst uns über alles andere, ja, das auch dringend reformiert oder verbessert gehört, gerne reden, aber bitte erst dann, wenn wir es verflixt nochmal auch finanzieren können. Ansonsten diskutieren wir in der falschen Reihenfolge. Und diskutieren um des Diskutierens willen, was so eine typisch nervende Politikereigenschaft ist, das ist wie nette Tricks machen auf dem Fußballfeld, nur um auch mal gesehen zu werden. Aber Tricks, das geht jetzt mal besonders an die Grünen bei uns im Land, Tricks sind peinlich, wenn man 0-8 zurücklegt. Nein, dann muss geackert werden, dann müssen alle Kräfte nach vorne gezogen werden, der 16-Meter-Raum wird zum Powerplay. Und es gibt nur noch den einen Fokus. Wir brauchen Tore, und zwar viele davon. Wir brauchen eine gesundende Wirtschaft. Betrachtung Nummer 5. Das riskante Spiel um den EZB-Vorsitz. Nochmal Stichwort Lagarde. Lasst uns gemeinsam über das schon eröffnete Personalkarussell in der obersten Etage der Macht nachdenken, denn Christine Lagarde hat angedeutet, ihr Amt als EZB-Präsidentin womöglich vorzeitig zur Verfügung zu stellen. Ist ja eigentlich eine gute Nachricht für alle, die sich eine Rückkehr zur monetären Disziplin wünschen. Als Ursache für den vorzeitigen Abgang sagen viele Medien, es könnte mit der Angst zusammenhängen, dass die Rechtspartei um Marine Le Pen bei der baldigen Präsidentenwahl in Frankreich gewinnen und dann über den EZB-Posten mitreden könnte. Außerdem munkelt man ja, Lagarde wäre vielleicht interessiert am aktuellen Chefposten des Weltwirtschaftsforums in Davos. Wie auch immer, das für mich Bittere und Bemerkenswerte an der Diskussion ist, dass wir es dem Hinterzimmer-Deal von Angela Merkel zu verdanken haben, dass eine allseits unbeliebte Deutsche und Merkel-Freundin, nämlich Ursula von der Leyen, den Chefposten in Brüssel bekommen hat. Und den Posten verteidigt sie ja auch mit allen Künsten der Macht, denn darauf versteht sie sich exzellent, während ihre Sachkompetenz, wie bisher auf allen Posten, eher fragwürdig erscheint. Nun, Europa würde aber erheblich besser dastehen und Frankreich weniger Schulden haben, wenn damals Emmanuel Macron seine Christine Lagarde nach Brüssel geschickt hätte und Jens Weidmann, der damals deutsche Bundesbankchef war, EZB-Präsident geworden wäre. Aber Macron weiß eben, was wichtig ist, dass da Merkel weniger trittsicher ist, wenn es um entscheidende Weichenstellungen geht. Das haben wir jetzt ja auf vielfältige Weise erfahren dürfen. Bedeutet im Klartext, das wichtigste Amt für unsere Preisstabilität, der Chefposten der EZB, wird nicht nach ökonomischem Verstand vergeben, sondern nach Proporz und Nationalität. Also wahrscheinlich wieder nach dem Gusto von Frankreich. Das heißt nicht, dass wieder ein Franzose den EZB-Thron besteigt, aber Hauptsache kein Deutscher. Also wird Deutschland der größte Beitragszahler und die einstige Stabilitätsankernation wieder beim EZB-Vorsitz mutmaßlich ausgebremst, nur weil dieser verflixte Bürokratenjob in Brüssel schon deutsch besetzt ist. Für uns als Wohlstandsbildner heißt das, erwarten wir keine Rückkehr zur Bundesbankdisziplin. Wenn politische Quoten über die Besetzung der Zentralbank entscheiden, dann bleibt der Euro ein politisches Spielzeug. Trotz der oben erwähnten Neuerung in der Zentralbankpolitik Europas. Politische Gefälligkeit entscheidet weiterhin maßgeblich über das Schicksal unseres Geldes. Das müssen wir nun mal hinnehmen. Daher gilt weiterhin, dass wir uns auf die Institutionen nicht verlassen können und selbst für die Stabilität unserer Vermögenswerte einstehen müssen. Und trotz allem oder gerade deswegen zum Schluss das Genusselement, warum Krisen Vermögensaufbau erst spürbar werden lassen. Freundschaften. Freundschaften gehören doch zu den wichtigsten Dingen für Menschen. Sie nähren die Seele, sie entspannen und sie bereichern auf vielfältige Weise. Dieser Genuss wurde mir vor kurzem wieder deutlich, als eine Freundin fürs gemeinsame Mittagessen mit am Tisch saß und meinte, sie kommt aus dem Schwarzwald, also in bestem Schwäbisch, der Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, war für mich schon immer unvollständig. Wenn, dann müsste es heißen, jeder ist seines Glückes Schmied und seines Unglücks Meister. Was ist da passiert? Ein etwas abgegriffener Spruch, wahrscheinlich von Seneca, bekommt mit einem Mal eine Ergänzung und Erfrischung durch das Gesetz der Polarität, des Kontrasts, von dem wir es hier ja schon so oft hatten, dass es das eine nicht ohne sein Gegenteil geben kann. Natürlich ist jeder zu einem guten Teil seines Glückes Schmied. Aber das Glück erkennen, empfinden und als Glück wertschätzend annehmen können, das kann nur der, der weiß. Was Unglück ist, das kann nur der, der durch Unglück hindurchgegangen ist und es überwunden hat. Oder um es metaphorisch zu sagen, von der Bergspitze direkt zur nächsten Bergspitze zu wandern, ja, das wäre doch langweilig und sowieso mal gar nicht möglich, denn es gäbe keine Bergspitzen, wenn es kein Unten, keine Täler dazwischen gäbe. Oder, anders gesagt, wer nicht weiß, was ihm missfällt, der kann nicht wissen, was für ihn ein Genuss ist. Dass der besagten Freundin in meiner Geschichte diese ganzheitliche Sichtweise bewusst ist, das verwundert übrigens nicht, denn sie ist in ihren jetzt 60 Lebensjahren durch schweres Unglück gegangen. Mit einem wüsten Elternhaus, das sie mit 14 Jahren verlassen hat, mit dem Tod ihres 20-jährigen Sohnes, mit dem Tod enger Weggefährten, die sie bis zum Ende begleitet hat und sie selbst fast immer in finanziell prekärer Lage als viel arbeitende, aber schlecht bezahlte Krankenschwester. Und heute, ja heute ist sie mehr als je zuvor eine lebenslustige Rentnerin, die noch als begeisterte Heilpraktikerin lange aktiv bleiben wird. Sie gehört für mich zu den weisen Menschen, die wunderbar mit sich alleine glücklich sein können. Wirklich richtig tief innen glücklich. Vielleicht, weil sie weniger ihr Glück geschmiedet hat, sondern weil sie ihr Unglück gemeistert hat. Und jetzt Zurück zur Investorenebene. Investoren tun sich gerade schwer in diesen Zeiten, die vielleicht sogar mit Verlusten einhergehen, schwer damit glücklich zu bleiben. Vielleicht wäre es deshalb eine Hilfe, sich dieser Gesetzmäßigkeit zu erinnern, dass das Wünschenswerte nicht existiert ohne sein Gegenteil. Ohne Verluste sind Gewinne nicht vorstellbar und genussfähig. Auch mit der besten Strategie, mit unserer Strategie, bleibt Vermögensaufbau immer noch ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Doch was so ungeheuer entspannt, das ist doch die Erkenntnis. Du musst gar nicht jedes Mal gewinnen. Du musst nur etwas öfter gewinnen als verlieren. Und je länger du das Spiel spielen kannst, desto stärker arbeitet die Zeit für dich. Ja? Und eine gute Strategie kann dafür sorgen, dass die Waagschale möglichst vom Beginn der ersten Jahre an in die richtigere Richtung ausschlägt, um dir den Rückenwind eines Momentums zu schaffen. Und wenn es mal in schwieriger Zeit, so wie der jetzigen, in die andere Richtung ausschlägt, sei vorbereitet und sitze diese Zeit einfach aus. Wer auch als Investor lernt, bei Verlusten seines Unglücks Meister zu bleiben, hat vielleicht die wichtigste Lektion finanzieller Bildung gelernt. Und fürs Leben ganz allgemein. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.